BIM gibt es nicht fertig zu kaufen. Das ist keine Software-Thematik, die ich irgendwo kaufen kann, sondern ich muss es letztendlich für mich als Unternehmen selbst entwickeln. Wenn wir eine BIM-Methodik umgesetzt haben mit einer Mannschaft vor Ort auf der Baustelle, die Menschen gehen den Weg nie wieder zurück.
Zu sagen, wie bringe ich denn unsere Dinge zusammen, die wir schon haben? Wie kann ich von Fehlern von anderen lernen oder von Erfolgen von den anderen?
Und er schreibt nicht mehr auf Pläne, er schreibt mittlerweile in Modelle. Was immer wieder kommt, BIM ist ja nur ein 3D-Modell. So, BIM ist 3D. BIM ist ja nicht 3D, BIM ist eine Methodik. Heißt ja auch BIM-Methodik.
Willkommen zu Gelbtöne. Schön, dass du hier bist. Ich bin Patrick Schüler und das ist unsere Leonhard-Weiß-Plattform für Warum-Erzähler und Einblickgeber. Zuhören, eintauchen, dabei sein. Und die Freude am Bauen erleben.
Willkommen zu einer BIM-tastischen Gelbtöne-Folge und damit zu einer Folge für alle, die einfacher, fehlerfreier und ganzheitlicher bauen möchten. Die Building Information Modeling Methodik bietet genau diese Chance für uns alle, vor dem Bauen, im Bauprozess selbst und anschließend sogar im Betreiben. Und dafür habe ich jetzt drei Treiber zu diesem Thema hier. Einmal den Leiter Digitalisierung BIM in den zentralen Funktionen im Ingenieurbau Süd. Hallo Niklas Brandmann.
Hallo Patrick, grüß dich.
Ihm schließt sich an unser BIM-Koordinator aus dem Bereich Projektmanagement Infrastrukturprojekte. Hallo Tobias Paar.
Hallo zusammen.
Sehr schön, und die Runde komplett macht unser BIM-Verfechter und Geschäftsführer des Ingenieur- und Schlüsselfertigbaus. Hallo Steffen Schönfeld.
Hallo Patrick, ich freue mich da zu sein.
Sehr schön, dass ihr hier seid. Wir fragen uns jetzt, wie schlägt das BIM-Herz? Das finden wir raus. Los geht's. Wenn ihr jetzt euch vorstellt, ihr habt jemanden gegenüber, der weder die Abkürzung noch die ausgeschriebene Variante von BIM jemals gehört habt. Wenn man das jetzt in 30 Sekunden erklären wollen würde, wie würdet ihr das tun? Gibt es bei einem von euch drei ein Bild im Kopf, wo ihr sagt?
Also natürlich erstmal, wen möchte man das erklären? Weil BIM betrifft im Endeffekt jede Rolle im Projekt und auch außerhalb des Projekts. Wenn wir jetzt beispielsweise ganz einfach, ohne jetzt mit Fachbegriffen zu schmeißen, jetzt BIM erklären, da habe ich eine Kleinigkeit sogar mitgebracht. Ein kleines Geschenk für dich sogar.
Oh.
Ja.
Ich habe noch nie ein Geschenk gekriegt während der Podcast-Aufnahme.
Genau.
Es läuft.
Ich hatte die Ehre, als ich bei Leonhard-Weiß angefangen habe, beim Straßenbau, in der großen Straßenbauerrunde, eine BIM-Präsentation zu halten. Da ging es genau auch um das Verständnis, BIM zu schaffen. Und da habe ich zwei Legosteine mitgebracht. Das passt eigentlich ganz gut, dass die Zuhörer jetzt diese Legosteine nicht sehen, sondern dass du sie siehst, Patrick.
Ja.
Und ich habe einen gelben Legostein und ich habe einen schwarzen Legostein. Und wenn ich dich jetzt frage, passt der gelbe Legostein auf den schwarzen Legostein? Was würdest du denken?
Der muss passen.
Der muss passen. Ne? Also der passt sozusagen. Das bedeutet, wir haben schon mal das Visuelle. BIM ist 3D, ist die geometrischen Daten, die zusammenlaufen aus verschiedenen Rollen und Perspektiven. Die zweite Komponente ist, wenn ich dich jetzt frage, wenn ich ein Feuerzeug raushole, keine Angst, ich habe kein Feuerzeug dabei, und ich halte die Legosteine unter das Feuer.
Ja.
Was schätzt du, wie lange es dauern würde, bis die Legosteine schmelzen?
Schnell. Also,
ich habe auch keine Ahnung, wann die schmelzen.
Ja, bin ich kein Techniker.
Der Punkt ist nur, es sind auch nicht geometrische Daten. Das heißt, die Daten, die die Legosteine betreffen, befinden sich am Bauteil selbst dann, in der digitalen Planung und später dann auch auf der Baustelle. Das heißt, Effizienz, Information vor Ort, im Büro und auch später im Betrieb. Und so macht es im Endeffekt an einer Datenbasis das Ganze effizient. Und daraus herausleiten gibt es dann noch verschiedene Anwendungsfälle, indem man zum Beispiel Simulationen darstellen kann, wie Kosten und Zeit. Und ja, das rundet das Ganze dann nochmal ab.
Vielleicht dazu nochmal ergänzt. Im Prinzip diese Möglichkeit, das geplante Gebäude, was ich später ausführen möchte, schon mal digital zu haben. Ja, also es wird nicht mehr auf 2D geplant, sondern jetzt in 3D geplant. Und diese 3D-Objekte, wie der Tobias schon erklärt hat, jetzt hier im Beispiel mit den Legosteinen, ist eben eine Wand, eine Decke. Ich sehe alles, wie es später aussehen soll. Und diese Bauteile haben eben entsprechende Informationen wie eine Feuerwiderstandsklasse, wie eine Betongüte und so weiter. Ja, alle Daten sind im Prinzip gesammelt in diesem Modell und werden jedem im Bauprozess zur Verfügung gestellt, ja, sodass die Planer wissen, was zu tun ist, wissen, was die anderen Gewerke beinhalten, dass die TGA, mit der Tragwerksplanung, also mit den
technische Gebäudeausrüstung ist das, oder?
Genau. Ja. Ja, dass die Rohrleitungen mit den Betonwänden, mit den Stützen, mit den Unterzügen zusammenpassen und nicht kollidieren an irgendwelchen Stellen. Und diese Daten natürlich auch nachher auf der Baustelle dem Bauleitungsteam zur Verfügung stehen, die diese Daten wieder angreifen kann und eben genau wissen, an dieser Stelle kommt dann eben ein Unterzug und der hat diese und jene Betongüte, hat diese und jene Menge und im Idealfall verknüpft mit einem Terminplan weiß ich auch, wann ich den Beton dafür bestellen muss, damit ich ihn dann auch einbauen kann.
Ich fand das ein mega schönes Bild. Kriege ich die Legosteine später?
Natürlich, ich schenke ich dir. Ich hatte einen Punkt vergessen. Also ja. Du siehst ja den schwarzen und den gelben Legostein. Ja. Wenn ich dich jetzt aber gefragt hätte, ob der blaue Legostein passt, dann würdest du es auch nicht wissen, weil du ihn ja nicht siehst. Und das ist halt der Vorteil daran. Und ich habe mal ChatGPT gefragt, wie viele Legosteine gibt es?
Ja.
Insgesamt, das sind 4 Milliarden circa. So, jetzt haben wir 4 Milliarden Legosteine, aber wir wissen nicht, ob sie immer zu den gelben und zu den schwarzen passen visuell. Wenn wir sie aber vor Auge haben, in visueller Ansicht, dann können wir beurteilen, ob das passt oder nicht. Und wir können es drehen, wir können es wenden. Und das kann man nun mal beim 2D-Plan halt nicht.
Also geht es eigentlich auch wirklich darum, in dieses 3D-Modell, dieses Sichtbarmachen im räumlichen und strukturellen Verständnis von Gebäuden, Architektur, Struktur.
Definitiv, ja.
In die verschiedenen Dimensionen wahrscheinlich auch zu gehen, je nachdem, welche Rolle ich habe innerhalb des Projekts, habe ich wahrscheinlich einen anderen Blick auf dieses 3D-Modell.
Genau, alle schauen aufs Gleiche. Und ja. Gucken nicht von der anderen Seite auf irgendwie einen Plan drauf und verstehen was anderes, weil ich irgendwie einen 2D-Plan interpretieren muss, sondern haben eben alle das Gleiche vor Augen, eben dieses gleiche Datenmodell, geometrisch als auch mit den Informationen.
Und dann sind wir wieder bei Single Source of Truth.
Genau.
Das macht, wenn das da drin steht, dann muss man sich darauf verlassen können, dass die Informationsbasis auch passt. Das ist wahrscheinlich so das Entscheidende, sonst verliert man wahrscheinlich das Vertrauen in BIM. Lässt sich Informationen, gibt es da verschiedene Arten, lässt sich das clustern? Gibt es da Kategorien, die man sagt, fließen da ein?
Also man kann jede Daten mitgeben. Also da gibt es keine Grenze. Also man kann alle die Daten, die man mitgibt, die können verwendet werden. Und ich glaube, da muss man sich aufmachen an der Stelle. Das können Maschinendaten sein, das können Kosten sein, das können eine Fläche sein, das können Informationen zum Material sein. Also man gibt quasi diesem Raummodell die Daten mit und man kann jede Daten, die man hat, auch mitgeben, die man später in der Ausführung braucht und nutzt. Das ist einfach das Tolle dran. Also es ist eine wahnsinns kreative Leistung auch im Endeffekt und soll am Ende auch der Wirtschaftlichkeit dienen. Also man gibt Daten ja nur dann auch mit, wenn man sie auch verwendet. Das macht ja keinen Sinn, Dinge mitzugeben, die man nicht braucht. Das ist eine. Und das Zweite, wo, glaube ich, der große Vorteil drin sein wird, man erkennt eben Fehler frühzeitig. Also Dinge, die nicht zusammenpassen, weil sie miteinander kollidieren, die werden in einem Raummodell ganz anders erkannt wie in einem 2D, was man sich räumlich an vielen Stellen ja gar nicht mehr vorstellen kann.
Das ist doch jetzt ein super schönes Stichwort, Steffen. Hier können wir nicht zu der Frage kommen. Fehler, im besten Fall auch vermeiden. Was war denn dein größter Irrtum über BIM, den du inzwischen revidiert hast?
Ja, also das war 2012 oder 2014, da ging es in die Baubranche rein, BIM, also als neue Technologie und wir alle haben gedacht gehabt, das geht sehr schnell, das entwickelt sich sehr schnell. Ich glaube, den Nutzen, den haben viele sehr schnell auch verstanden und man hat gedacht gehabt, oh, das in den nächsten 4-5 Jahren, dann wird sich das durchsetzen und das wird dann auch der Standard sein, wie man in Zukunft plant. Und ich glaube, das muss man revidieren. Man hat dann sehr schnell erkannt, dass es schwierig ist, dass es aus vielerlei Gründen schwierig ist. Es fehlen vielleicht auch die Standards. Es ist, glaube ich, auch gut, dass die Standards fehlen. Mittlerweile würde ich sogar auch so sehen. Das ist auch gar nicht schlecht, dass nicht alles standardisiert ist an dieser Stelle. Es fehlen die Standards, wir haben sehr, sehr viele verschiedene Softwareprogramme, die miteinander interagieren, wo die Kompatibilität einfach auch unglaublich schwierig ist. Und dann hat man ein Stück weit gemerkt gehabt, dass diese Daten, um die es am Ende des Tages geht, dass die auch sehr unstrukturiert sind. Und das alles hat dazu geführt gehabt, dass die Entwicklung lange nicht so schnell nach vorne ging, wie man es sich erwartet hat. Die Deutsche Bahn hat es erwartet, dass es schnell geht. Wir haben es erwartet, dass es schnell geht. Und auf der Zeitschiene hat sich das deutlich, deutlich verlängert. Das ist so. Man ist auch mal zu einem gewissen Stillstand gekommen aus meiner Sicht. Und jetzt mit KI fängt auch wieder eine neue Episode an, um diese Daten wieder zu sortieren und bringt uns in BIM, glaube ich, auch sehr schnell wieder nach vorne. Es wird sich durchsetzen. 2030 werden wir unser Geschäft anders machen. Nicht mehr so wie heute. Und ich sehe an BIM, dass dort am Ende des Tages alles, was wir in der Digitalisierung im Moment durchführen, ob bei Lieferscheine oder auch andere Entwicklungen, die werden sich in dem sozusagen virtuellen Zwilling, von dem wir reden, werden sich diese Daten wiederfinden. Also deswegen 2030 wird die Welt anders aussehen, da bin ich überzeugt. Aber der Fehler, der Irrtum, glaube ich, den ich persönlich aufgesetzt bin, ist, die Geschwindigkeit hat man überschätzt oder unterschätzt, wie auch immer. Man hat gedacht, es geht viel, viel schneller.
Wenn man wahrscheinlich die Komplexität
unterschätzt hat.
Genau. Da würde ich auch tatsächlich noch ergänzen. Ich hatte auch dann im Vorfeld mir auch Gedanken gemacht und bin eigentlich zum gleichen Punkt gekommen. Ich bin damals auch relativ schnell in so Verbandsarbeit eingestiegen. Auch im DIN-Ausschuss ging es los, dass eine Normung vorangetrieben wurde und im Hauptverband der deutschen Bauindustrie, wo ich heute immer noch auch tätig bin, versucht man Standards voranzubringen. Und da merkt man einfach, dass im Bau einfach unheimlich viele verschiedene Interessensgruppen sind. Ja, von Verbänden, von Softwareunternehmen, Architektenkammer, Ingenieurkammer, Baufirmen, Hochschulen, große Auftraggeber und so weiter. Und die verfolgen alle andere Ziele mit der BIM-Thematik.
Das heißt, man musste noch mal einen Schritt zurückgehen.
Ja, und beziehungsweise, ich glaube, die Firmen haben alle erkannt, BIM gibt es nicht fertig zu kaufen. Das ist keine Software-Thematik, die ich irgendwo kaufen kann, sondern ich muss es letztendlich für mich als Unternehmen selbst entwickeln. Und diese Erkenntnis, sie hat eine ganze Weile gedauert, bis man die verstanden hat. Aber so setzen wir es um jetzt und da sind wir auf einem ganz tollen Weg und haben auch ganz viel erreicht und da geht es auch immer wieder nach vorne.
Ja, da können wir eigentlich super die Brücke schlagen. Also mit der Erkenntnis daraus, dass man sich das für sich selber entwickeln muss, damit es auch den eigenen Anforderungen passt, weil die Schnittstellenthematik wird wahrscheinlich auch nach wie vor noch eine Challenge bleiben, auch branchenweit dann gesehen. Wie sieht denn deine gute BIM-Einführung jetzt aus? Bei Leonhard Weiß zum Beispiel. Man sagt so, worauf kommt es dann an, dass man gemeinsam in die richtige Richtung geht?
Also ich glaube, vielleicht vorne wegzunehmen, also eine BIM-Einführung macht nur dann Sinn, wenn der Nutzen spürbar wird. Und wir machen ja nicht BIM, um irgendwas getan zu haben und irgendwo in irgendeinem Fachkongress was nach vorne zu bringen, sondern wir wollen den Nutzen auf der Baustelle haben. Und so, dass jeder merkt, ich habe dadurch eine Erleichterung, meine Arbeit wird besser, ich kann Fehler vermeiden. Und der Nutzen entsteht dann, wenn wir das erreicht haben. Und es braucht eine Entwicklung, um das dahin zu bekommen. Es braucht auch die zweite Variante, eine Schulung dazu, auch ein Verständnis dafür. Mhm. Aber wenn ich den Nutzen spüre auf der Baustelle, ich bin schneller, ich habe klarere Informationen, ich weiß meine Abfolge, was ich an den nächsten Tag, übernächsten Tag tun kann und tun sollte, dann ist der Nutzen sofort da und dann wird auch jeder BIM umsetzen. Und ich glaube, darauf müssen wir achten, dass der Nutzen auf der Baustelle ankommt.
Ja, also ich glaube, wenn wir beim Faktor Nutzen spürbar machen sind,
genau,
auch vielleicht erlebbar und merkt, hey, das macht doch, darf ja Spaß machen. Wann seid denn ihr, das können wir einmal rein ummachen, finde ich eigentlich ganz schön, weil ich glaube auch, wenn man euch drei jetzt in der Podcast-Folge hört, kriegt man den persönlichen Bezug auch, wie seid ihr jeweils zum Thema BIM gekommen? Niklas.
Bin ja eigentlich gelernter Tragwerksplaner von Haus aus, Bauingenieur. Genau, habe dann meine ersten Jahre als Tragwerksplaner gearbeitet und eigentlich mit dem Switch in eine Baufirma, wo es auch ums Thema auch Mengenermittlung und so weiter ging, wo man damals noch klassisch mit einem Dreikant Aufmaß gemacht hat, um Mengen für die Kalkulation zu ermitteln, kam da 2010 irgendwie dieses Thema auf, jetzt könnte man auch irgendwie ein Modell erstellen und das dann automatisiert in der Kalkulationssoftware i2 auswerten. Und da war so mein Einstieg dazu, sich mit der Modellierung zu beschäftigen.
Ja, das heißt, wenn man so will, aus der Anwenderrolle
ganz genau
komplett in die Entwicklungsrolle da rein.
Mhm.
Und jetzt kann ich auch super Entwicklungsrolle drüber zu dir, Tobias. Ich sehe genau die Augenpartie. Wie bist du zum Thema BIM gekommen?
Richtig, also mein erster Berührungspunkt war 2018 bei der Deutschen Bahn. Da war es so, dass ich damals als technischer Assistent des Leiterbaus gearbeitet habe und das Projekt bekommen habe der Digitalisierung von Datenmanagement und hatte dann die Aufgabe, im Endeffekt aus den Netzlaufwerken die Digitalisierung in ein SharePoint zu transferieren. Und dann kam das Thema das erste Mal CDE auf, Datenmanagement für BIM. Und dann war es so, dass ich eine Analyse gemacht habe, was kann eine CDE gegenüber einem SharePoint beispielsweise ein Dokumentenmanagementsystem und einem Dokumentenverwaltungssystem. Und so war mein erster Berührungspunkt mit BIM.
CDE musst du ganz kurz erklären.
Genau, also CDE ist im Endeffekt die Cloud, das Datenmanagement, wo im Endeffekt alle Daten ineinander laufen. Man spricht auch von einem Single Source of Truth, um es fachlich auszusprechen. Ansonsten werden alle Daten in diese Datencloud abgelegt und die sind mit dem BIM-Modell später auch verknüpft.
Hast du die Richtung auch schon studiert gehabt?
Nee, tatsächlich nicht. Ganz untypischerweise habe ich Betriebswirtschaftslehre studiert, auch Projektmanagement mit dazu und bin dann da aus der Bahn heraus berufsbegleitend dann in das Thema Baumanagement gerutscht.
Das finde ich cool. Also einmal quasi aus dem Bau an sich heraus, wenn man so will, einmal aus der BWL heraus und Steffen, bei dir das Dritte.
Ja, bei mir war es ungefähr sehr schwierig festzustellen, so 2012 würde ich sagen, von der Zeitschiene her, ja. Aus der Anwenderseite raus. Ich war damals schon Mitglied der Geschäftsführung beim angelsächsischen Unternehmen, die letztendlich schon, glaube ich, damals in der Digitalisierung schon sehr, sehr weit waren. Und eben aus dem Nutzen heraus, eben um Aufmaße, so wie beim Niklas letztendlich auch, um Aufmaße zu bekommen, um Klarheit zu bekommen, um Sicherheit zu bekommen, in dem, was wir alles tun. Und da war das dringend notwendig. Und ich bin übrigens aber auch immer in der Anwenderrolle geblieben. Also anders jetzt wie beim Niklas habe ich jetzt nicht gewechselt von der Anwenderrolle zur Entwicklungsrolle. Aber ich habe dann immer versucht, auch die Entwicklung zu verstehen, zumindest zu verstehen, damit ich verstehe als Anwender, warum etwas geht oder auch nicht geht an dem Punkt. Aber ich bin immer in der Anwenderrolle geblieben. Also von der Seite aus treibe ich das BIM auch weiterhin nach vorne. Deswegen macht es auch irre Spaß.
Also mega der Fokus, wahrscheinlich vereint euch das alle drei, das Potenzial, was in der Thematik liegt, in dem Fall die Chance, weil ich glaube, Bauen sehr viel einfacher werden kann dadurch auch. Sind wir ganz schnell bei Menschen und den verschiedenen Rollen. Welche Rolle spielt dann das beim Thema BIM, Tobias?
Also auf jeden Fall für mich im Mittelpunkt der Mensch. Es ist so, dass ich aus vergangenen Projekten halt immer wieder erfahre, dass da es einen Bedarf gibt, falls BIM zum Einsatz kommt, dass der Mensch erstmal verstehen muss, warum machen wir das jetzt. Es gibt Bauleiter, Poliere, die machen schon 50 Jahre lang den Job, so wie sie es jetzt machen. Und die müssen erstmal verstehen, dass BIM ist auch so ein Punkt, was immer wieder kommt, BIM ist ja nur ein 3D-Modell. So, BIM ist 3D. BIM ist ja nicht 3D, BIM ist eine Methodik. Heißt ja auch BIM-Methodik. Und da müssen wir die Leute mitnehmen, erstmal ein Grundverständnis zu schaffen, warum machen wir das und was ist der Mehrwert daraus. Und da kann ich auch eine ganz kurze Anekdote geben aus einem Projekt. Wir haben in einem Projekt Große Wendlinger Kurve Oberboingen in einem Projekt ein 3D-Modell erstellt, was aber kein BIM-Projekt war. Weil wir uns selber für die Planung aus dem technischen Planungsbüro erkannt haben, aufgrund der Diversität der Gewerke, ein BIM-Modell macht Sinn, damit wir Dinge erkennen können und nicht fünf verschiedene Lagepläne aufeinanderlegen, aneinander kleben und sagen, okay, jetzt verschaffen wir uns erstmal einen Überblick zur Planung. Und da haben wir von Anfang an auch die Baustelle mitgenommen. Wir haben die Baustelle immer wieder gezeigt, das Modell, das Verständnis geschaffen, was man damit machen kann. Und wir haben es daraus geschafft, dass wir für die Baustelle verschiedene Bauzustände darstellen konnten. Vom Bohrplanum, von Kranaufstellflächen, von bestimmten Straßenüberdeckungen zum Tunnel. Das konnten wir alles visuell darstellen. Sogar so, dass selbst auch der AG später das Modell sich angeschaut hat und hat gesagt, hey, das verwenden wir für die Öffentlichkeitsarbeit.
Der Auftraggeber,
genau. Und da sind wir jetzt zum Entschluss gekommen, weil immer wieder die Anfrage kommt auch, was BIM-Themen angeht im technischen Planungsbüro, dass es schon Sinn macht, dass wir auch LW-weit da Grundverständnis schaffen, indem wir eine LW-Grundlagenschulung BIM veröffentlichen. Da haben wir jetzt die letzten Jahr dran gearbeitet, gemeinsam mit der BIM-Infa-Runde und werden das dann dieses Jahr, Juni, Juli, dann veröffentlichen über die LW-Akademie, buchen dann über das REX-System und dann können die Leute sich gerne dann auch für die Grundlagenschulung vor Ort anmelden. Die geht dann circa 3 Stunden. Und ich bin mir relativ sicher, wenn man aus der Grundlagenschulung geht, dann hat man das Verständnis auch mitgenommen.
Ja, das ist dann der spannende Punkt, dass tatsächlich jetzt BIM man auch nicht outsourcen kann und sagt, das macht jetzt einer, ist dafür verantwortlich und der wird das Ganze schon schaukeln und machen. Sondern dann sind wir wahrscheinlich bei dem Verständnis und auch bei Veränderungsbegleitung klarzumachen, dass eigentlich jeder Berührungspunkte mit BIM hat, weil der Schlüssel wahrscheinlich auch die Information für die Modelle immer sein wird. Und jeder, der damit arbeitet, zieht da wahrscheinlich nur Informationen raus, sondern im besten Fall gibt auch Informationen rein, oder?
Was aber ja auch bedeutet, dass man natürlich seine Arbeitsprozesse in Teilen auch anpassen muss. Ja, und da kommen wir wieder zu dem Faktor Mensch. Ich glaube, das ist auch die größte Hürde bei der Thematik im Moment. Meiner Meinung nach ist technisch, softwaretechnisch auch mittlerweile viel möglich. Aber es scheitert oft auch am Verständnis einfach nicht nur der Mitarbeiter, auch außerhalb, in Planungsbüros, beim Auftraggeber und so weiter, dass Dinge nicht gut funktionieren. Ja? Weil, ich sag mal, jeder schreit irgendwie nach Veränderung, aber sich selber verändern möchte jeder eigentlich dann wieder doch nicht. Und so wie Tobias gesagt hat, der eben 50 Jahre genau das so gemacht hat, wie er es jetzt tut, oder seine Lieblings-Excel-Tabelle benutzt, wie er so schon immer benutzt, hat da große Hürden, was anders zu machen, was vielleicht auch erstmal mit einem gewissen Aufwand verbunden ist, was anders zu machen, bis vielleicht sich die Mehrwerte entsprechend auch erstmal einstellen können. Und das ist unsere Aufgabe, die Leute da entsprechend mitzunehmen.
Und bedeutet, dass man am Anfang mehr investiert in die Planung. Das ist einfach so. Also das ist einfach auch der Punkt, vielleicht auch die Kritik an der HAI, dass man zunächst bei der BIM-Methodik, glaube ich, in der Anfangsphase mehr tun muss wie bei einer konventionellen Planung. Weil man letztendlich ein Modell, wenn man ein Modell erstellt und es mit Daten hinterlegt, dann ist es am Anfang schon auch mehr. Aber alle, die dahinter sind, die profitieren ungleich mehr davon. Und ich glaube, das ist das Verständnis, wo man reinbringen muss, dass man am Anfang mehr investiert in die Planung, dass man mehr investiert an die Daten, die nachher ein anderer braucht, auch bereit ist, die Daten zu geben, die ein anderer braucht. Und wenn man das verstanden hat, dann wird man unheimlich wirtschaftlich. Und das ist das mit der BIM-Methodik, die dahinter steckt, damit man gemeinsam letztendlich einen Nutzen am Ende des Tages hat. Und da müsste man ansetzen.
Das könnte dann auch sein, in die Liste der Irrtümer vielleicht aufzunehmen, die es am Anfang da noch gab. Dadurch, dass das so vielschichtig ist und auch die Veränderungsbegleitung ja auch entsprechend Zeit braucht und die Leute mitnehmen muss, dass es eben nicht der Schalter ist, den ich umlege und sage, ja, ich habe die Methodik direkt angewandt, weil die Experten, die können es wahrscheinlich gut anwenden, aber dadurch, dass ja jede Rolle da seinen Teil zu beitragen darf, ist die Challenge dann umso größer, auch in der Geschwindigkeit des hinzukriegen.
Aber was ich noch nie erlebt habe, ist, dass wenn wir eine BIM-Methodik umgesetzt haben mit einer Mannschaft vor Ort auf der Baustelle, die wollen das beim nächsten Projekt wieder haben. Also es ist nie gekommen mit, ach, das, was ist das für ein Blödsinn, das brauche ich nicht. Sondern wenn man es einmal erlebt hat, dass man Skepsis am Anfang hat, dass man vielleicht auch Sorgen und Ängste hat, Berührungsängste hat, kann ich alles verstehen. Aber ich habe bisher noch nicht erlebt, dass wenn man eine BIM-Methodik auf einer Baustelle umgesetzt hat, dass jemand gesagt hat, das möchte ich nicht mehr haben, das brauche ich nicht. Die Menschen gehen den Weg nie wieder zurück.
Definitiv. Und das sind auch meine Erfahrungen. Also jetzt gerade wie aus dem Beispiel Oberboingen, der Bauleiter, der das Grundverständnis in dem Projekt verstanden hat, was man mit BIM alles machen kann, ist jetzt in einem nächsten Projekt, Bad Grönenbach. Und er schreibt nicht mehr auf Pläne, er schreibt mittlerweile in Modelle. Also er macht Anmerkungen in Modellen, selbst wenn es nur ein Screenshot ist aus dem Modell, und auf den Screenshot die Anmerkungen zu schreiben, ist ein besseres Verständnis für Leute, die jetzt nicht unbedingt Pläne perfekt lesen können oder es nicht genauso sehen wie jetzt der Bauleiter. Die haben es zumindest visuell in 3D dann.
Ja, wahrscheinlich die Zugänglichkeit, also zur Information. Wenn natürlich jeder seine Informationen oder seine, was er vielleicht auch gelernt hat aus dem Projekt oder was wir eigentlich noch ändern müssen, Anmerkungen, auf seine eigene Zettelwirtschaft, sage ich mal, ob das dann in seiner Notiz-App ist oder tatsächlich noch Stift und Papier, ist euch was anderes, wenn sich das im Modell zusammenfindet, weil wahrscheinlich... Da hatte ich vorhin gefragt, diese verschiedenen Arten von Daten. Da hast du wahrscheinlich einmal die räumlichen Daten, das 3D-Modell, das Strukturelle, die Architektur. Dann wahrscheinlich sind es ganz normale Nummern von Bauteilen, die wir da mit drin haben. Anleitungen möglicherweise, wenn man jetzt im Lebenszyklus denkt. Im besten Falle kann man ja damit mit dem Modell das Gebäude auch später betreiben, oder?
Also irgendwann wird es dazu führen, dass es das sogenannte virtuelle Zwilling. Also es wird ein Projekt, wird modelliert. Und an diesem Modell werden alle Daten dranhängen. Da wird der Lieferschein dranhängen, wann ist dieser Beton geliefert worden an diese Wand. Da wird vielleicht sogar auch die Rechnung an diesem Element dranhängen, wann habe ich welche Rechnung in welcher Höhe bezahlt. Dort werden vielleicht auch Informationen dranhängen wie Revisionsunterlagen, Wartungsunterlagen, wann muss ich dieses Element wieder warten, wann muss ich diese Leuchte vielleicht auch im Zyklus untersuchen. Alles, was in der digitalen Welt passiert, wird sich irgendwann an diesem Modell widerspiegeln, um es da wieder zu verorten und wieder zu finden. Da wird es hinführen. Ich kann nicht einschätzen, wie lange es dazu brauchen wird. Das wird noch viele Jahre brauchen. Das ist nicht morgen soweit, aber da wird es hingehen an der Thematik und da bin ich sehr, sehr sicher. Und man muss jetzt einfach nur auch bereit sein, Dinge auszuprobieren, auch Leistungsmeldungen und unsere Abläufe, die da passieren, die werden in Zukunft alles über dieses Modell abgewickelt. Und schneller und effizienter und fehlerfreier.
Aber gerade hier in den Gebäudebetrieb reinzugehen, merkt man jetzt, dass doch gerade die großen Auftraggeber, die fordern sowas immer mehr. Ihr kennt es ja von der Deutschen Bahn. Ich sehe auch die Ausschreibungen, die da kommen. Ist immer der Fokus nachher auf dem sogenannten S-Bild-Modell, also wirklich das Modell wie gebaut mit allen Informationen, die eben für den Auftraggeber, für die Wartung, für den Betrieb des Gebäudes nachher relevant sind, möchte er dann entsprechend haben. Auch ein Siemens oder ähnliche im Hochbau. Gerade die großen Auftraggeber machen sich da Gedanken drum, wie können sie die Daten nachher für sich selber nutzen. Ja? Und die Deutsche Bahn denkt da sogar noch ein bisschen weiter und will da eine ganze digitale Infrastruktur aufbauen, um eben für weitere Umplanungen auch diese Daten bereitzustellen und so weiter, dass man nicht immer wieder von neuem anfangen muss mit dem Planen und
suchen muss.
Genau, irgendwelche Wartungsintervalle zu hinterlegen. Das kann natürlich alles nachher die eigenen Prozesse auch deutlich verbessern. Ja.
Also da merkt man dann, dass die BIM-Methodik eigentlich, sie startet überhaupt vorm Bauen. Also auch mit der größte Aufwand wahrscheinlich in der Planungsphase, bevor dieses Objekt überhaupt steht. Im Bau gibt es mega den Nutzen, die Modelle werden aber weiter gefüttert. Und später sogar der Auftraggeber könnte im Modell für die Betreibungsphase diese Modelle nutzen und muss sich nicht jede einzelne Information zusammensuchen, sondern im besten Fall, da sind wir vielleicht, ich denke dann da kommt ein Informatiker aus mir raus, weil digitale Zwillinge durfte ich mich beim Heimstudium auch viel mit beschäftigen. Es ist cool, wenn jede Information, die es zu diesem Objekt auch nur gibt, sei es Materialnummer, sei es Historie, wo kommt das Material vielleicht überhaupt her? Informationen sind ja so der Rohstoff dieses Jahrhunderts oder dieses Jahrtausends. Und dann wird es schon mega spannend und vielleicht hat man dann tatsächlich irgendwann als Hologramm tatsächlich, also man kann sich dieses Gebäude auch vor sich hinziehen und hat die verschiedenen, da bin ich direkt bei Iron Man als Marvel-Fan, also der hat seine Gebäude auch so hochgezogen, genau. Die waren natürlich alle ausgedacht wahrscheinlich, aber der Nutzen ist wahrscheinlich tatsächlich immens, wenn man sich überlegt, dass es soll ja nicht nur schön aussehen, darum geht es ja nicht, sondern wirklich, weil wir sind ja als Menschen auch eigentlich immer so gecodet, dass man sagen, wir finden das super, wenn wir uns was räumlich sehen und vorstellen können, wenn das so vor uns ist. Und dann passieren wahrscheinlich tatsächlich viel weniger Fehler.
So ist es. Also wenn wir Modelle modellieren aus 2D auf 3D, wir machen das die sogenannte Kollisionsplanung, wo passen Dinge nicht zusammen. Und wenn wir ein ganz normales Gebäude modellieren, wir haben über 200 Stellen in der Regel, wo Kollisionen sind, die man im 2D nicht erkannt hat. Und wenn wir sie in dem Raummodell erkennen, können wir sie lösen, bevor wir bauen. Wenn wir es im 2D bleiben, dann wird es der Bauleiter oder die Firmen werden es vor Ort merken. Und das führt zu Stillstand, das führt zu Kosten, das führt auch zu Streitigkeiten an vielen Stellen. Diese Anzahl an Fehlern, die man im 2D nicht erkennen kann und nur im 3D erkennt, die Anlagen, die Gebäude sind ja hochkomplex mittlerweile, das kann man nur im 3D-Modell erkennen. Und wir erkennen es eben, bevor wir bauen. Und das ist ein Riesenvorteil.
Gerne noch mal was zu der Betreiberphase sagen. Und zwar, wenn man sich mal die Lebensdauer einer Anlage oder eines Objekts anschaut, da ist ja im Endeffekt die Projektphase nur ein geringer Teil, später zur Betreiberphase. Und der größte Nutznießer an dem BIM-Modell soll später ja auch im Betrieb in der Instandhaltung und Wartung eigentlich darstellen. Mhm. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, in den letzten Jahren, gerade aus dem Bahnbetrieb heraus, wurde BIM bisher nur in der Planung berücksichtigt oder größtenteils nur in der Planung berücksichtigt. Weil der Auftraggeber sich halt damit erhofft, dass dadurch halt weniger Nachträge entstehen. Also hängt es davon ab, wie nutzt das Projekt das Modell und wie nutzt später der Betrieb das Modell. Und da ist es so, dass wir aktuell immer wieder bei dem Erstbildmodell vor Informationen stehen oder vor Aufgaben stehen, das entsprechende Erstbildmodell aufzubereiten für den Betrieb. Und der Betrieb nutzt es aber nicht aktiv danach. Also, und wenn der Betrieb es nicht nutzt und wir gehen mal davon aus, in 10, 15 Jahren entsteht ein neues Projekt und Leonard Weiß glücklicherweise hat das Projekt wieder an Land gezogen, dann stehen wir genau im selben Punkt, wo wir es damals übergeben haben. Und da sehe ich aktuell die Schwierigkeit daran. Und nochmal zum einen Thema zurückzukommen, der größte Irrtum. Ich habe damals auch so gedacht. Ha ja, klar, wenn man 3D plant, dann ist ja alles kollisionsfrei und dann läuft ja alles super. Nein, der Mensch ist wichtig. Wie geht der Mensch mit dem Modell um? Wie gehen die Projektbeteiligten mit dem Modell, mit der Methodik um? Und vor allen Dingen später dann darüber hinaus in der Betreiberphase. Wie wird das Modell in der Betreiberphase genutzt? Damit wir später beim neuen Projekt nicht wieder bei Null anfangen oder beziehungsweise wieder alles anpassen in der Planung.
Ja, weil quasi der Lebenszyklus dann unterbrochen ist an einem gewissen Punkt und die Datenbasis nicht mehr konsistent ist, weil sie nicht mehr aktuell ist. Und damit, also wenn das, ich glaube, wenn man BIM natürlich nur so sieht nach dem Motto, ich lege da meine Daten nur ab und nach der Bauphase passiert da auch gar nichts mehr, dann stirbt das Modell, weil das wahrscheinlich nichts mehr wert ist.
Ist nicht mehr aktuell. Nee, ist nicht mehr aktuell, stimmt nicht mehr überein. Und der dritte Punkt, den man berücksichtigen sollte nach Zukunft betrachtet, unsere Rohstoffe werden ja immer weniger. Also das ist so, das ist einfach ein Fakt. Und wenn man Gebäude zukünftig als Rohstoffspeicher sieht, also sieht, was habe ich an Materialien dahinter und ich habe diese Daten, wie viel Kupfer, wie viel Aluminium, wie viel Beton habe ich im Gebäude und ich gehe in diesen Lebenszyklus, irgendwann dieses Gebäude wieder abzubauen, den Rohstoff mir wieder zu holen, so wie wir es bei Handys mit seltenen Erden ja heute tun, dann habe ich mit einem BIM-Modell, habe ich die Daten, habe ich die Basis, was habe ich an Rohstoffe in diesem Projekt. Und diese Rohstoffe sind ein Wert. Die sind ein Wert, was dieses Projekt auch nach 50 Jahren, wenn es wieder rückgebaut wird und nicht nur abgebrochen wird, sondern rückgebaut wird, dann habe ich diese Daten. Also ich bekomme immer wieder ans gleiche Thematik. Die BIM hat nur Nutzen für alle Betrachtungsweisen, ob Betrieb, ob fürs Gebäude Information selber, für das Bauen. Und deswegen wird es auch die Zukunft sein. Davon bin ich felsenfest überzeugt.
Ich glaube, die große Herausforderung ist eben da auch, wenn ich sage, okay, ich will diese Daten über den Lebenszyklus nutzen, muss ich natürlich sehr früh auch wissen, was will ich denn später damit machen. Ja, da sind wir ja bei diesem Shit-in-Shit-out-Prinzip. Ja, und die Daten sind natürlich nur so gut, wie ich sie auch reinbringe. Ja, und das, was ich vorne nicht festgelegt habe, was ich drin haben möchte, kann ich natürlich nachher nicht abrufen. BIM ist ja nicht schlau von alleine, sondern ich muss diese Daten oder diese Datenbank erst schlau machen und mit den Informationen strukturiert füttern, die ich natürlich nachher auch verwerten möchte. Ja, und das ist die große Kunst, sich am Anfang auch zusammenzuraffen in einem Team, am besten mit dem Auftraggeber, der schon weiß, was braucht er denn später im Betrieb. Wir können das reinbringen, was hilft uns weiter fürs Bauen, was hilft dem Planer weiter in der Planungsphase. Und diese Themen alle reinzubringen, dass jeder an seiner Stelle natürlich idealerweise einen Mehrwert generieren kann und zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Daten in der Qualität, wie er sie braucht, auch rausziehen kann. Ja, und das ist natürlich eine spannende Frage oder eine spannende Thematik, mit der wir uns natürlich ständig beschäftigen müssen, damit eben diese Daten konsistent auch für jeden auch nutzbar sind.
Ja, so Timing und Qualität, wenn man so will. Also ist es ja eigentlich entscheidend, genau zu wissen, welche Information von wem wann benötigt wird, damit das Modell dann auch immer wieder beim Nutzen merkt, so, oh ja, hilft mir richtig.
Und da muss ich sagen, die Deutsche Bahn hat es auch selbst erkannt. Es gibt aktuell ein Projekt Residenzbahn Karlsruhe-Pforzheim, bei dem wir auch aktiv sind aus dem Gleisbau Bautechnik, wo wir schon als Baupartner ganz früh in der Vorplanung schon mitwirken. Das bedeutet, dass wir aus dem Planungsbüro die Bauseite unterstützen, indem wir sagen, was wird benötigt im Bau, in der Vorplanung schon berücksichtigt, damit später der Übergang in die Bauphase dann einfacher und auch unkomplizierter abläuft. Da sind verschiedene Allianzpartnerschaften, verschiedene Termine, in denen wir dann vorgeben, okay, wir nutzen diese Systeme, weil, wie schon gesagt, es gibt eine riesen Softwarelandschaft. Wir nutzen diese Programme, wir nutzen diese Informationen für uns auf der Baustelle. Wir haben möglicherweise schon programmierte Formulare für Auswertungen von Materialien. Und das berücksichtigt sozusagen der Planer schon in der Vorplanung, damit wir später im Bau reibungslos die Modelle verwenden können.
Vielleicht, was mir noch wichtig ist zu ergänzen, die Planer planen in der Regel das fertige Gebäude. Ein Architekt plant, wie ein Gebäude fertig aussieht. Das ist auch gut so und ist auch wichtig und schön ist, wenn die Planung übrigens fertig ist, bevor man anfängt zu bauen. Was wir in der Baubranche noch viel zu wenig tun, ist, wir planen zu wenig das Bauen. Also wir planen zu wenig das Herstellen des Gebäudes. Und das können wir über BIM natürlich gut realisieren, indem wir die Planschritte komplett zerlegen können. Das machen wir heute. Wenn man es nicht in BIM macht, dann macht das der Bauleiter mit einem Edding an seinem 2D-Plan. Das betoniere ich heute, das betoniere ich morgen, betoniere ich übermorgen. Das hat dann er für sich alleine im Wissen. Aber andere, die es vielleicht auch tangiert, die können es nicht sehen, die haben das nicht. Und ich glaube, die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit, die kommt dadurch, wenn wir unsere Bauabläufe mehr und detaillierter planen. Und das macht kein Architekt oder kein bauherrenseitiger Planer, sondern das müssen wir selber tun. Und wenn wir ein Modell mal modelliert haben, dann können wir jeden Schritt, wir können es zerlegen wie beim IKEA auch. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Wir können auch durchspielen, ob der Schritt 4 vielleicht dann doch vorm Schritt 3 Sinn macht. Wir können simulieren und optimieren. Und genau das schafft Wirtschaftlichkeit. Und das haben wir bisher in der Baubranche noch viel zu wenig gehabt. Das macht die Produktion, die Industrie macht es schon seit vielen, vielen Jahren, dass sie ihren Bauablauf komplett optimiert. Und genau diese Optimierung, die können wir mit einem BIM-Modell durchführen, die wir vorher nicht durchführen konnten. Ich glaube, das sollte man auch in der Betrachtung lassen, weil es, glaube ich, unglaublich wichtig ist für uns.
In der Wahrnehmung von dem Thema ganz entscheidend fand ich jetzt auch gut, nicht nur das fertige Ergebnis zu planen, also wie soll das am Ende aussehen, sondern der Prozess dahin. Und das stimmt, da ist die Industrie, ich meine, die haben es auch ein bisschen dankbarer mit kontrollierbareren Rahmenbedingungen, wenn das Fabrikgebäude abgeschlossen ist, da regnet es nicht rein. Also man kann unter Laborbedingungen im besten Fall das so optimieren, wie es geht.
Ja, und sie haben in der Regel nur ein Produkt und dieses, genau, Produkt ist einmal optimiert. Unser Produkt ändert sich ja immer. Es ist ein Gebäude, aber es ist immer halt ein anderes Gebäude. Umso mehr müssen wir das planen, wie wir es bauen. Und das simulieren und optimieren. Und das geht nur, indem wir selber uns diese Schritte digital zerlegen.
Wie gelingt es dann bei LW? Also es passt ja ganz gut, das Zusammenspiel dann zwischen der Baustelle, den Planungsbereichen der IT, diese BIM-Methodik dann so auf die Straße zu kriegen oder ins Gebäude her am Ende, dass wir sagen, hey, hat erfolgreich funktioniert.
Gut, das ist die Schnittstelle, deswegen sind wir da. Auch zum Beispiel ich mit meinem Team, gibt ja noch weitere BIM-Teams bei Leonhard Weiß und wir kümmern uns genau darum, dass eben die richtige Software eingesetzt wird, was natürlich dann entsprechend mit unserer IT-Abteilung dann funktioniert und ausgewählt wird, ob es auch in unsere IT-Infrastruktur passt und so weiter, richtige Lizenzen da sind und. Wir haben natürlich den Fokus drauf, was kann unserer Baustelle helfen. Wir suchen dann natürlich dann gerade am Anfang von neuen Systemen auf der Baustelle Leute, die Lust drauf haben, was Neues auszuprobieren. Das ist da ganz wichtig, mit denen wir dann erste Schritte gehen und schauen, bringt es die erhofften Mehrwerte und so dann, sage ich mal, in den laufenden Prozess zu kommen, wo wir dann auch sagen, das ist was wir ausrollen können auf unseren Baustellen, was für alle einen Mehrwert bringt und kriegen dann somit dann, sage ich mal, eine Durchgängigkeit, eine Durchschlagskraft auch auf unseren Baustellen von der Planung im Prinzip bis auf die Baustelle, sodass die Daten da auch richtig genutzt werden können.
Das heißt, ihr sucht euch quasi auch immer so ein bisschen wild, weil wir bei dem Thema vorhin waren, haben wir schon immer so gemacht, Türöffner für das Thema, die dann eigentlich als Überzeugungstäter sagen, hey, weil das wahrscheinlich das Einfachste ist, um natürlich in der Veränderungsbegleitung eine gewisse Geschwindigkeit.
Immer erst mit denen beginnen, die wollen. Ja, oft lassen sich die anderen dann nachher mitnehmen, wenn sie sehen, dass der Kollege, auch Bauleiter, vielleicht davon profitiert und sagt, das ist eine gute Sache. Das kommt manchmal besser an, als wenn dann wieder der Herr Brandmann oder der Herr Paar aufläuft und sagt, du, das ist ein super Thema, mach das draußen. Da ist es tatsächlich vom Kollege zum Kollege, also auf Bauleiterebene, oft dann natürlich einfacher und wird dann vielleicht auch einfacher aufgenommen. Oder sogar auch, hatten wir schon Fälle, wo ein Bauleiter gesagt hat, was, der macht das auch? Dann muss ich da aber auch mal ran oder sowas und muss mir das auch anschauen. Ja.
Das ist mir beim Punkt persönliche Netzwerke auch. Also ich merke so, vor allem wenn man Personen hat oder Kollegen, die man möglicherweise nicht nur menschlich, sondern auch fachlich dann sogar besonders schätzt, sagt sowas, der setzt es auch ein, dann muss ich es mir vielleicht doch anschauen.
Ja.
Vor allen Dingen dann, wenn es auch funktioniert. Ne? Also genau. Gerade die Leute, die man noch begeistern muss, denen muss man ein fertiges Produkt auch zeigen. Also wie das Ganze dann auch funktioniert und auch fehlerfrei funktioniert. Die Leute, die daran interessiert sind, ich persönlich selbst habe auch schon viele ausprobiert in Projekten und das hat dann am Ende dann doch nicht so am Anfang mit auf Anhieb so geklappt mit den Systemen, die wir verwenden, wie vorgestellt, ja. Aber gerade das Lessons Learned, finde ich, ist ein wichtiges Thema und das auch übergreifend über LW, den Austausch gerade in den verschiedenen Bereichen. Gerade im Ingenieurbau, ob im Schlüsselfertigbau, Straßenbau, Planung, IT. Also da passiert auch sehr viel. Also wir haben ja unsere BIM-Infra-Funktionsteam, wo alle Bereiche vertreten sind. Und ansonsten gibt es auch noch Funktionsteams wie Digitalisierung. Es gibt Funktionsteams im einzelnen Straßenbau. Funktionsteam Lean Management gibt es und da ist der Austausch sehr wichtig, weil was ich jetzt in einem Projekt gelernt habe, hat möglicherweise dann Niklas im Ingenieurbau bisher keine Erfahrung oder keine Berührungspunkte gehabt damit und genauso auch die anderen Bereiche. Also um das übergreifend, sage ich mal, für LW zu standardisieren, da spricht man auch immer vom BIM-Content sozusagen, da ist der Austausch, glaube ich, auch wichtig. Und da komme ich jetzt wieder mit meiner Komponente Mensch, ja. Genau.
Ja gut, das ist beim Bauen ja auch. Also egal, wer hier saß, am Ende Bauen gelingt nur mit Mensch. Also auch wenn wir am Ende Sachen bauen, die in der Regel nicht atmen oder leben. Wobei vielleicht verändert sich das ja auch, wenn wir beim Baustoff Holz sind.
Ja, genau.
Ja. Der lebt ja dann
auch spannend.
Genau, auch weiter. Aber da sind es die Menschen. Und ich glaube, wenn da die Überzeugung da ist, hey, die BIM-Methodik macht mir meinen Arbeitsalltag einfacher, wir arbeiten fehlerfreier, wir sind schneller. Es ist vielleicht auch stressfreier an einem gewissen Punkt, weil wir kommen im Zweifel sogar vielleicht sogar früher nach Hause.
Lessons learned waren jetzt die Worte und von der Ausführung muss man lernen. Ich glaube, man muss sogar noch weitergehen. Es muss Ausführung und Planung muss zusammenkommen, wie auch immer. Und das ist so, ich bin auch im Hauptverband engagiert. Das ist natürlich immer ein großes Thema. In Deutschland ist natürlich Planung und Ausführung noch relativ weit getrennt. Im Ausland ist es viel, viel enger zusammen, um einfach voneinander zu lernen. Und übrigens, wenn man wieder in die Industrie schaut, egal ob man jetzt in die Automobilindustrie oder irgendwelche anderen schaut, Design und Ausführung ist immer eng miteinander abgestimmt. Also heutzutage ist ein Designer von einem Automobil, der hat einen ganz engen Kontakt, ist, was ist baubar, was ist dann auch noch wirtschaftlich baubar. Also das muss passen. Sonst funktioniert das Produkt am Ende des Tages nicht.
Und den Link müssen wir noch besser bei uns
hinkriegen. Und in Deutschland ist es noch sehr weit, dieser Link auseinander. Durch die Thematik Planungshoheit eher bei Architektur. Ausführungen sind halt die Unternehmen und immer unterschiedliche Unternehmen. Ich glaube, da muss man zusammenkommen. Wie man das schafft, ist nicht einfach. Aber es bedeutet, voneinander zu lernen. Ausführung spiegelt sich in der Planung wieder. Und Planung koppelt sich zurück wieder mit der Ausführung. Und dazu braucht man ein Sprachmedium. Und jetzt sind wir wieder beim digitalen Modell. Wir kommen immer wieder aufs Gleiche zurück. Man muss sich ja auf irgendeine Sprache einigen, wie der Ausführende mit dem Planer kommuniziert und der Planer mit dem Ausführenden kommuniziert. Und das ist dieses Modell. Und dafür dient das alles, aber das muss in Zukunft mehr zusammenkommen. Im Ausland ist es viel, viel enger zusammen, planen und bauen. Das ist oft auch in einer Hand. Ich glaube nicht, dass es notwendig sein muss, aber diese Kooperation, die muss enger werden und dieses vielleicht an manchen Stellen oftmals auch noch gegeneinander muss an dieser Stelle aufhören.
Ja, das der Link wahrscheinlich auch Auftraggeber, der ja oft auch manchmal das Planungsbüro beauftragt oder erst den Plan macht, wie das Ergebnis zumindest aussehen soll und dann die Verlinkung mit dem ausführenden Bauunternehmen.
Wir stehen politisch alle unter einem ganz starken Druck, wirtschaftlich zu bauen, damit wir Produkte noch herstellen, die letztendlich Mieter, Käufer, Nutzer noch letztendlich finanzieren können. Und wir stehen in der Kritik, dass Bauen viel zu teuer in Deutschland ist. Man versucht mit vielen Methodiken, das Bauen wirtschaftlicher hinzubekommen und dazu gehört, Planen und Bauen zusammenzubringen. Und dazu braucht es die Sprache.
Das heißt, wir brauchen am Ende auch das sprechende 3D-BIM-Modell.
Genau.
Also wieder bei Iron Man, Jarvis die Richtung. Das geht dann auch. Damals gab es sogar keine KI, also weil das Thema KI ja dann tatsächlich auch wahrscheinlich, weil es ja immer um Informationen geht, die Zugänglichkeit auch unterstützen kann, diese Modelle einfach hier aktuell zu halten, oder?
Ja, ich glaube, die KI würde helfen an der Stelle. Ich glaube, dass wir Planer in unterschiedlichen Softwaresystemen arbeiten müssen.
Mhm.
Das lässt sich nicht verhindern. Das lässt sich nicht verhindern und das ist auch, glaube ich, auch gut so und das ist auch notwendig. Am Ende des Tages sollten sich aber alle Planungen in einem Modell wiederfinden. Und bei der Zusammenführung der verschiedenen Softwaresysteme in einem Modell gehen oft viele Daten verloren, weil man letztendlich in den Programmen plant und dann schweißt man es zu einem Raummodell zusammen und dabei gehen viele Informationen verloren. Und die KI kann helfen, und das ist so unser Ansatz, an den wir denken, dass diese verlorenen und teilweise auch unstrukturierten Daten, dass man die in dem Modell wieder strukturieren kann.
Nutzbar machen.
Ein Mensch kann das, wenn man sich sehr viel Zeit investiert, kann ich in allen Programmen durchschauen und sagen, oh, da ist eine Information, die übertrage ich jetzt händisch in dieses Modell. Das kann ein Mensch, kann dies leisten, bedeutet aber sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Aufwand. Und wenn es ein Mensch leisten kann, ist unsere Hoffnung, kann es vielleicht auch eine antrainierte KI irgendwann vielleicht den Menschen abnehmen, sodass die verlorenen Daten, die in den unteren Programmen sind, automatisiert auch in diese Modelle mit übertragen werden. Das ist ein Lösungsansatz. Jetzt sind wir aber schon einer technischen Frage. Aber KI wird helfen, dass die BIM-Modelle besser werden. Davon bin ich sehr stark überzeugt.
Das ist schon mal richtig gut. Wenn wir jetzt noch an auf den Punkt, braucht es mehr regulatorischen Druck oder mehr Freiheit zur Gestaltung, Niklas?
Das ist eine gute Frage. Ist, glaube ich, nachher eine Mischung aus beidem. Also ich glaube, ohne Druck dauert, sage ich mal, die Einführung einfach noch länger. Wir merken, sobald jetzt auch der Druck von Seiten der Regierung oder großen Auftraggebern kommt, die sagen, ich fordere bestimmte Dinge in meinen Projekten, die umgesetzt werden, haben wir es natürlich mit der Einführung auch bei uns deutlich leichter, weil natürlich dann von außen dieser Druck kommt und vielleicht der eine oder andere, der vorher noch nicht überzeugt war, sagt, oh, jetzt muss ich es aber irgendwie machen. Ja, aber natürlich kann ich damit keine Begeisterung auslösen. Ja, das ist natürlich
nicht.
Denn ein anderer Ansatz, den wir verfolgen. Wir wollen natürlich intern möglichst unsere Leute richtig abholen und sagen, das bringt dir an dieser Stelle diesen und jenen Mehrwert und deswegen sollst du es machen und nicht, weil irgendwie ein Druck von außen kommt. Und das ist, glaube ich, das, womit wir uns beschäftigen müssen. Deswegen ist, glaube ich, da nochmal zurück dieses Schulungsmodell ein wichtiges Thema und eben dieser Support bei den Bauausführenden, dass man dann eben entsprechend die Dinge auch vorbereitet, richtig anpreist, unterstützt und so weiter, damit der Mehrwert erkennbar ist, weil wenn der von dem Anwender nicht aufgenommen wird, dann wird
scheitert die Methode.
Genau, dann wird das nie richtig umsetzen. Also es ist im Prinzip eine Mischung aus beidem, meiner Meinung nach.
Genau, stimme ich ja vollkommen zu. Und wie du schon richtig gesagt hast, Druck aus der Politik, Druck vom Auftraggeber, BIM umzusetzen, das können wir nicht beeinflussen. Also das heißt, wenn die Projekte kommen, dann kommen sie. Es gibt Aussagen wie, seit 2017 macht die Deutsche Bahn nur noch BIM-Projekte. Ja, aber was wir beeinflussen können, ist, darauf vorbereitet zu sein. Das heißt, wenn es irgendwann mal zu dem Standard wird, dass es Alltag wird, dass es nur noch BIM-Projekte gibt, dann müssen die Leute oder wir persönlich auch dazu in der Lage sein, BIM-Projekte abzuwickeln. Und damit beschäftigen wir uns heute schon.
Also wir sind Unternehmer.
Ja.
Und Unternehmer wollen Freiheit der Gestaltung, also keine Regulatorik. Ich glaube nicht, dass es die Regulatorik braucht, sondern ich glaube, dass es sich automatisch durchsetzen wird, die besseren Systeme. Das ist der Gedanke, der bei mir dahinter steckt. Und deswegen, ich glaube, Regulatorik und Druck von außen wäre falsch, sondern Freiheit der Gestaltung und dann wird sich das Gute durchsetzen. Davon bin ich überzeugt.
Das passt auch eher zum LW-Gehen.
Ja, das
und ich glaube, so, ja. Wir haben in Deutschland nicht das Problem, dass wir zu wenig Regulatorik haben meistens. Ja. Ich muss immer an das Bild von dir denken, als wir im Ahrtal standen und du gesagt hast, 15 Jahre wäre die durchschnittliche Genehmigungszeit an der Brücke. Und ich dachte, das ist ja wohl nicht dein Ernst.
Doch, das ist so, ja.
Das ist
unglaublich, ne?
Also da bin ich ja froh, ich das als Projektverantwortlicher noch erlebe, im Zweifel. Das waren ja die 3 Jahre, waren es, glaube ich, für das im Ahrtal oder 2,5, sowas die Richtung.
Da galt eine Ausnahme auf Grundlage von diesem Ereignis. Aber es ist so, also 10 bis 15 Jahre brauchen wir über Planfeststellungen, über alle Regulatorien, bis wir ein Baurecht bekommen bei einer Brücke, die wir gestalten, oder eine Autobahn oder ein Infrastrukturprojekt. Und ich glaube, das können wir uns auf die Dauer nicht mehr erlauben.
Nee, vielleicht brauchen wir die Bauregeln, die man damals zum Aufbau Ost hatte. die hätte man vielleicht auf ganz Deutschland ausweiten sollen und nicht andersrum. Aber das ist, glaube ich, wenn wir in das Thema einsteigen. Ein
neuer Podcast.
Jetzt eine komplett neue Podcast-Folge. Vielleicht nochmal zur Richtung gegen Ende, weil wir haben auch schon super viel gesagt. Ich glaube, die meisten wichtigsten Sachen fand ich zumindest jetzt, als ich fand die Folge jetzt schon, finde sie jetzt schon super. Vielleicht noch, wie gelingt so der Spagat, vielleicht auch zwischen der Standardisierung und der Praxisnähe dann wirklich. Weil ich glaube, das ist ja dann so spannend, dass nicht auch vielleicht jede Abteilung oder Bereich bei LW am Ende seine eigene BIM-Art, Variation wird es wahrscheinlich immer geben, aber man sollte ja in die gemeinsame Richtung laufen. Das heißt, wie schafft man denn das, die Standardisierung und trotzdem die Praxisnähe?
Ja, das ist bei uns natürlich jetzt auch die große Aufgabe innerhalb von LW, die BIM-Welten zusammenzukriegen und entsprechend aufzubauen. Einerseits natürlich zu beachten, was kommt von draußen, ja, was gibt es für Standards, an die man sich vielleicht dann halten kann, welche man benutzen kann, wo wir andocken müssen. Das andere ist aber, dass wir natürlich merken, dass innerhalb von LW dieser Bedarf an, sag ich mal, BIM-Kompetenz ja auch wächst. Ja, es werden in vielen Bereichen BIM-Experten eingestellt oder welche gemacht, geformt, ja, so kann man es vielleicht ausdrücken. Ja. Was auch sehr gut ist, weil wir dann wirklich natürlich auch Speed auf die Straße kriegen und Dinge voranbringen können. Aber macht natürlich auch die Schwierigkeit zu sagen, wie bringe ich denn unsere Dinge zusammen, die wir schon haben? Wie kann man voneinander profitieren? Tobias, du hattest es ja vorher schon erwähnt. Wie sind die Leute vernetzt? Wie kann ich von Fehlern von anderen lernen oder von Erfolgen von den anderen? Wie kann ich Dinge, die schon entwickelt wurden, für meinen eigenen Bereich weiter nutzen, sodass wir auch ressourcenschonend natürlich auch unterwegs sind, die Kapazitäten, die wir eben auch als LW uns, sage ich mal, leisten, entsprechend auch zielgerichtet einsetzen und gemeinsam eben auch nach vorne schreiten, um eben LW auch da richtig für die Zukunft vorzubereiten. Und das versuchen wir einerseits natürlich mit unserer internen BIM-Infrarunde, wie schon vorher erwähnt wurde, aber auch seit, ja, wir haben jetzt zweimal oder dreimal haben wir das BIM-Expertentreffen.
Zweimal
haben wir es umgesetzt, wo die alle Digitalisierungs- und BIM-Experten von Leonhard Weiß zusammenkommen und sich zu aktuellen Themen austauschen, über aktuelle Entwicklungen informieren, sich kennenlernen, was unheimlich wichtig ist, dass man sehr agil ist und untereinander schnell kommunizieren kann und eben so ja entsprechend auch Geschwindigkeit in die Thematik reinbringt und auch ja gemeinsam dann auch schnell auch Projekte voranbringen kann.
Also auch voneinander lernen und gemeinsames Verständnis, wahrscheinlich wieder ganz entscheidend. Und eigentlich können wir dann sagen, das Herz von BIM ist einmal die Information, also der wichtigste Buchstabe in der Methodik BIM, weil mit der Information steht oder fällt die gesamte Methodik. Das ist so die eine Herzkammer vom Herz und die zweite Herzkammer ist dann der Mensch. Also wenn eine von den beiden Komponenten rausfällt, also einmal die Information passt nicht mehr oder es wird nicht gepflegt, wieder beim Punkto Lebenszyklus, also Mensch und Information, wenn die beide zusammenschlagen in dem Herz, dann ist BIM erfolgreich.
Und vielleicht noch ergänzt Prozesse.
Okay.
Ja, das ist eigentlich, um diese Durchgängigkeit, hinzubekommen, ja. Ist das, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt von dem Ganzen, ja, damit es auch durchgängig auch laufen kann.
Hm. Und das heißt, Patrick, das hast du, glaube ich, gut zusammengefasst. Und wir werden BIM nirgend nicht da umsetzen, wo es keinen Sinn macht. Also ich glaube, diese Angst muss man an der Stelle vielleicht auch nehmen. Also wir sind jetzt nicht da, um zu sagen, wir müssen jetzt hier alle BIM machen, sondern wir nehmen nur da mit und wir setzen es nur da ein, wo es einem auch hilft. Also da, wo das Herz auch mir auch was bringt. Ja. Und auf deine Frage hin, wir bei Leonhard Weiß, wir sind ja unheimlich breit aufgestellt mit unseren Kunden. Wir haben ganz viele kleine Projekte, wir haben sehr große Projekte, wir haben sehr verschiedene Kundenstrukturen, um Deutsche Bahn, Autobahn, Gemeinden, öffentliche, private. Also wir sind da wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Und das macht im Moment nicht überall Sinn. Also das im Moment macht es keinen Sinn an vielen Stellen. Aber dort, wo es Sinn macht, dort wollen wir es umsetzen. Und es macht dort Sinn, wo es Menschen hilft und wo er im Herz auch dann spürt, was er dann dafür bekommt. Und deswegen, das Herz muss dazu. Der Mensch muss dazu, sonst hilft es ja alles nicht. Und er soll dem Mensch helfen und nicht gegen den Mensch, sondern soll dem Menschen helfen, dass er sagt, oh, das möchte ich haben. Das möchte ich haben, das ist für mich toll. Das hat meine Arbeit geholfen. Sie ist fehlerfrei geworden. Ich bin vielleicht auch entspannter. Ich finde auch die Dinge, die ich brauche. Ich habe die Informationen, die ich will. Und es soll helfen. BIM soll helfen, damit unsere Arbeit einfacher und leichter wird. Und dafür stehen wir jeden Tag und, glaube ich, auch jeder mit seiner Mannschaft im Hintergrund und versucht dort auch die Lösung zu finden, dass es für den Mensch passt.
Zum Punkt Standardisierung wollte ich noch sagen, da hat Niklas erst richtig gerade zum Ende gesagt, die Prozesse. Da sind wir immer wieder dann vor dem Punkt, dass wir Projekte abwickeln und gerade mit Personen arbeiten, die vielleicht bisher noch nie was mit der BIM-Methodik am Hut hatten. Und die kennen halt die Prozesse auch nicht. Die Prozesse, die wir in der Planung haben und die Prozesse, die die jeweiligen Anwendungsfälle benötigen. Anwendungsfälle im Sinne von, je nach Projekt gibt es unterschiedliche Anwendungsfälle, aber im Prinzip gibt es ja auch eine Initiative BIM Deutschland, die versucht auch zu standardisieren. Also sie versucht im Endeffekt verschiedene öffentliche Auftraggeber an einen Tisch zu bekommen, inklusive Bildungsträger, Building Smart, und versucht da einen Standard zu schaffen in den Anwendungsfällen, in den Use Cases. Und was wir aber standardisieren können, ist die internen Prozesse. Das heißt, wer macht eigentlich was in dem jeweiligen Anwendungsfall und was ist dafür notwendig? Und da arbeiten wir nach wie vor auch gemeinsam, wie schon gesagt, in verschiedenen Funktionsteams.
Also bei Information, Mensch und die Prozesse gepaart mit der Standardisierung. Die Standardisierung geht ja eigentlich um, das ist quasi die Herzumrahmung, eigentlich komplett drumherum, weil wenn wir wahrscheinlich ganz ohne Standardisierung arbeiten, dann wird es so wild, bei diesem sehr komplexen Thema, dass am Ende nur die Informationen wahrscheinlich gepflegt oder die angelegt haben, damit arbeiten können, und der Rest schaut sich dann an und sagt so,
das wollte ich nicht.
Das wollte ich nicht und das will ich auch nicht. Genau. Nimm es bitte wieder weg. Ich gehe wieder zum Vorgänger zurück von meiner Methodik. Aber super. Gibt es noch eine Message, die sagt, die müsste auf jeden Fall noch losgetreten haben? Also ich habe vorhin gehört, so dein abschließender Satz war, BIM soll helfen und es einfacher machen. Gibt es eine Sache, wo du sagst, so der Satz zu BIM, der muss noch gesagt sein, oder so zum Abschluss, was soll den Leuten im Kopf bleiben?
Ja, keine Angst haben auf jeden Fall. Also offen sein, auch mal etwas zulassen, sich auf was Neues einzulassen und vielleicht dann auch den Mehrwert erkennen, der bisher noch nicht erkannt wurde. Weil wir sind alles Menschen, wir sind auch alle individuell und wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht im Leben. Und da kann man vielleicht sogar noch BIM ein Stück weit voranbringen.
Also beim Thema Offenheit.
Richtig.
Ja, möge BIM mit dir sein, bei dir, Niklas.
Ja, ich bin auch in der Richtung unterwegs, dabei sein, mitmachen, sich auf was einlassen, auch mal Fehler zulassen, dass neue Themen vielleicht nicht gleich zu 100% funktionieren, aber dafür den Blick ein bisschen in die Zukunft mit haben, dass man natürlich Dinge entwickeln kann, dass wir auf Rückläufer angewiesen sind, natürlich auch gerne den Input von den Anwendern, von den Bauleitern, von den Polieren auch brauchen natürlich, um diese Dinge ständig zu verbessern. Also wirklich dieses Mitmachen.
Ja. Euer Input, eure Information ist auch Treibstoff für die Methodik BIM.
Definitiv.
Ja. Fließt dann wieder durchs Herz, wobei dann sind wir beim Blut und nicht beim Treibstoff, sonst wird es gefährlich. Super.
Da, was uns wichtig ist noch, also du hast vorhin angesprochen, wir wollen mit BIM schulen. Oder BIM-Verständnis schaffen, eigentlich nicht in den Entwicklungsschulen, aber ein BIM-Verständnis schaffen, weil wir glauben, dass da noch viel Informationsbedarf einfach da ist, um auch gerade auch die Angst zu nehmen an der Stelle und um auch sicherzustellen, dass da eine Entwicklung sich nicht loskoppelt vom eigentlichen Ausführen. Deswegen werbe ich an der Stelle für unsere Schulung, die mit ganz viel Spaß und Freude und, glaube ich, auch Neugier an die Themen rangeht, auch mit all den Wegen, die wir begangen sind, die vielleicht auch mal falsch waren. Ich glaube, das gehört auch dazu, zu sagen, das haben wir auch mal schon mal ausprobiert, das hat aber so nicht so geklappt. Und dazu einfach zu animieren, dort dran teilzunehmen, um einfach ein Stück weit BIM, was dahinter steckt, und Neugierde zu schaffen und auch vielleicht die ein oder anderen Fragen auch aufzulösen an der Stelle. Hiermit werben wir drei, glaube ich, ganz massiv
dafür. Sehr schön, ja.
Genau.
Finde ich, also genau,
BIM-tastisch auf jeden Fall.
Ja. Das ist sehr gut, ja. Auf die BIM-Grundlagenschulung fertig und los. Bitte jetzt buchen.
Ja, genau.
Weil in dem Fall liegt eine Chance für uns alle darin.
Richtig.
Top. Und dann können wir einen Punkt an die Folge machen. Vielen Dank, dass ihr drei heute als Warum-Erzähler Einblickgeber bei Gelbtöne wart.
Gerne.
Und ich freue mich aufs nächste Mal, wann auch immer das mit euch sein wird. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Viel Spaß. Ciao.
Das waren unsere heutigen Gelbtöne. Und damit bist du als Hörer nun auch Teil dieser Leonard-Weiss-Plattform. Ich freue mich über Response und eine Rückmeldung von dir, wie du die Episode fandest. Als Bewertung auf einer der Podcast-Plattformen oder direkt auf unserer Podcast-Website. Auf unsere nächsten Warum-Erzähler und Einblickgeber. Bis zum nächsten Ton. Ciao.